Ich möchte mit uns heute weitermachen. Weitermachen im Text im Epheserbrief. Wir haben dazu schon zwei Teile gehört. Es geht um die praktischen Themen, die im Epheserbrief stehen. Ganz kurz nochmal für die, die da vielleicht nicht dabei waren oder die alles vergessen haben. Ich kann es keinem übel nehmen. Es geht in den ersten Kapiteln darum, um theoretische Grundlagen werden in den ersten drei Kapiteln gelegt. Es geht um: Wie sieht Erlösung aus? Wie sieht Errettung aus? Was passiert da eigentlich? Es geht darum, dass man als Mensch ein neues Leben bekommt, dass das Alte weg ist, dass Gott etwas schafft im Herzen, dass ein Neubeginn ist und dass man als neuer Mensch startet, wenn man errettet wird. Und die Kapitel, die wir jetzt, das vierte, was wir jetzt schon durchgelesen hatten und auch was jetzt danach kommt, das sind dann Themen, die daraus folgen. Das sind Dinge, die für die Erretteten, für die, die da diese Errettung erlebt haben, gelten, was die in ihrem Leben tun sollen und dürfen. Und wir haben in dem Kapitel 4 auch schon was davon gelesen, von diesem neuen Leben. Es ging darum, wie eine Gemeinde funktioniert, dass das ein Zusammenleben ist, wie ein Körper, in dem viele verschiedene Körperteile zusammenleben und zusammen diesen Organismus bilden. Und ich habe mich auch gefreut über die Predigt letzte Woche, die auch sehr gut eigentlich dazu passt. Ja? Was ist Gnade, was ist Gesetz, was ist Gesetzlichkeit? Denn auch heute geht es um ein paar Themen, die wir meiden sollen als Nachfolger, die Kinder Gottes meiden sollen, Sünde und Böses, die diesen Rahmen bilden, von dem der Jens letzte Mal gesprochen hat. Es gibt also ganz klare Themen, wo die Bibel sagt, Dinge, die die Kinder Gottes nicht tun sollen. Und auf der anderen Seite lesen wir von dieser großen Freiheit. Also ich möchte heute auch etwas dazu sagen, was für uns wichtig ist. Das ist Gottes Plan fürs Gemeindeleben Teil 3 und der Predigtname soll heute sein, als Nachahmer Gottes die Sünde meiden. Als Nachahmer Gottes die Sünde meiden. Ich möchte es wieder in drei Teile einteilen, das sage ich euch gleich. Wir wollen aber als erstes mal den Text lesen, das ist Epheser 5, die Verse 1 bis 7. Der Text ist eigentlich länger, geht bis Vers 21, das ist aber einfach zu viel, deswegen habe ich den nochmal geteilt. Epheser 5, die Verse 1 bis 7. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Soweit im Text. Als Nachahmer Gottes die Sünde meiden, ist das Thema. Und der erste Abschnitt soll heißen, Nachahmer Gottes sein. Oder sei ein Nachahmer Gottes. Und was heißt es? Es geht uns um die Verse 1 und 2. In unterschiedlichen Übersetzungen habe ich das erste Wort unterschiedlich übersetzt gefunden. Das heißt manchmal seid Gottes Nachahmer als geliebte Kinder, manchmal heißt es auch werdet. Ich habe das dann nachgelesen und es ist so ein permanentes Thema. Es ist beides richtig. Ja? Man ist es, man wird es aber auch immer mehr. Das ist damit gemeint und es bezieht sich ja auf die Verse vorher. Ich lese nochmal Vers 31 in Kapitel 4. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also wieder das Thema dieses Briefes. Es ist ganz wichtig zu verstehen. Wir lesen Vers 32. Gott hat euch vergeben. Das heißt, diejenigen, dieser Text jetzt anspricht oder dieses Kapitel, denen wurde bereits vergeben. Die sind errettet, ja. Das ist ganz wichtig. Und die, denen jetzt vergeben wurde und die deswegen auch vergeben sollen, die sollen jetzt Nachahmer Gottes werden, als geliebte Kinder. Das ist also so, dass dieser neue Mensch, ja, da passiert was. Davon ist der Epheserbrief voll. Man kann nicht errettet werden und dann passiert einfach nichts. Und alles bleibt, wie es war. Das funktioniert nicht. Das sagt der Epheserbrief immer wieder. Es passiert etwas im Leben, wenn man ein neuer Mensch wird. Was heißt es nun, ein Nachahmer Gottes werden? Ich habe dieses Wort nachgeschlagen. Nachahmer. Was heißt es im Griechischen? Ich kann es wahrscheinlich nicht richtig aussprechen und trotzdem wird, glaube ich, klar, worum es geht. Mimetheas heißt es. Mimetheas. Welches Wort findet man da drin? Den Mime. Das ist ein Wort, das benutzt man vielleicht nicht mehr ganz so oft, aber der Mime, das ist ein altes Wort für Schauspieler. Oder, was auch damit verknüpft ist, ist der Imitator. Und ich habe nachgelesen, was Wikipedia sagt, was ist ein Imitator? Das ist eine Person, die Begabung hat, eine andere Person so gut nachzumachen, dass ein Dritter die imitierte Person wiedererkennt. Das ist eine Person, die so begabt ist, jemanden so gut nachzumachen, dass ein Dritter die imitierte Person wiedererkennt. Nun, bei uns ist Schauspielerei ein bisschen anders verknüpft und auch Imitatoren sind manchmal so ein bisschen schlecht und meistens versuchen sie doch Sachen ein Stück weit ins Lächerliche zu ziehen. Ja, begegnet uns meistens irgendwo, wenn jemand Comedy macht. Darum geht es hier aber nicht. Was Gott möchte, ist, dass wir ihn imitieren. Dass wir anfangen, dass man durch uns ihn erkennt. Dass wir auch Imitatoren werden von ihm, Nachahmer. Und es ist etwas, das geht weit darüber hinaus, Jesus jetzt nur irgendwo historisch anzuerkennen oder zu sagen, ja, den gab's, das glaube ich auch, dass es den gab und dass der da irgendwas gemacht hat vor 2000 Jahren. Nein, Gott möchte, dass wir so werden wie er, dass wir ihn imitieren. Und mich interessiert das so ein Stück weit, ich habe da an was gedacht, es gibt ja sehr gute Schauspieler, ne? Sehr gute Schauspieler, die versuchen, jemanden nachzumachen. Und was machen die, wenn die zum Beispiel eine historische Person nachstellen? Die versuchen, alles über diese Person rauszufinden, versuchen, ja, so zu denken, so zu fühlen, sich in sie komplett hineinzuversetzen und versuchen dann so zu spielen, das so hinzubringen, dass man wirklich glaubt, diese Person vor sich zu haben. Allerdings gibt es zu dieser Schauspielerei einen ganz bedeutenden Unterschied. Ja? Für die ist das eine Rolle. Das ist was, das macht man mal, dann wird es, versucht man damit Applaus zu kriegen oder groß vielleicht Geld zu verdienen oder dass jemand einen dafür bewundert und dann war es das wieder mit der Rolle. Also Gott möchte keine Schauspieler, die vielleicht Oscar-reife Vorstellungen sonntags abliefern oder die nur, wenn man von anderen gesehen wird, ganz toll irgendwie so tun, als wären sie wie er. Das möchte er nicht. Er möchte Imitatoren oder Nachahmer, die das im ganzen Leben lang tun. Jeden Tag, jede Sekunde, auch wenn es keiner sieht. Ganz sicher nicht für Anerkennung von anderen Menschen. Er möchte, dass wir, dass du und ich, wenn wir errettet sind, anfangen so zu denken, so zu handeln, ja so zu fühlen, wie er es tun würde. Das ist der Anspruch, den Gott an uns hat, wenn wir hier steht, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Das geht sehr weit. Ja? Da kann man Jesus und das, was er tut, oder das, wie man Gott in der Bibel erkennt, das kann man nicht neutral lesen und schauen, ja, schön, dass es Menschen gibt oder da gab oder dass Jesus so toll war, ich kann es halt nicht. Nein, das muss uns schon ein Anliegen sein, auch so zu werden. Und wie gesagt, es geht nicht darum, das nur ab und zu mal zu machen oder in der richtigen Umgebung oder wenn das vielleicht gut ankommt. Gott möchte keine Schauspieler, sondern er möchte Nachfolger, er möchte Nachahmer. Und da habe ich mich schon gefragt, wie sieht es bei mir aus? Und das möchte ich auch euch fragen. Lebt ihr wirklich so, dass man Jesus, dass man Gott in euch sieht, dass man ihn in mir sieht? Dass man merkt, ja, das ist nicht mehr der Richard, den es vielleicht mal gibt, oder da kommt er wieder vielleicht durch oder auch nicht, aber dass man merkt, da ist Gott drin, man merkt in dem Verhalten, das ist Gott. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Das ist genau das. Also als geliebte Kinder, das ist das, was im Epheserbrief mehrfach dasteht. Gott errettet uns, weil er uns liebt und weil er uns als Kinder neu bekommen will, weil wir neu werden in ihm. Und das ist wieder diese Reihenfolge. Erst Errettung, dann Veränderung. Nicht erst versuchen, irgendwas nachzuahmen und dann meinen, vielleicht werde ich irgendwann gut genug und dann werde ich errettet. Nein, man wird erst errettet und dann verändert. Und so sollen wir eben auch leben. Vers 2, und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich für uns selbst gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Da werden gleich die zwei ersten Dinge genannt, die man nachahmen kann. Was ist uns passiert? Was kann man nachahmen? Ja, wir wurden geliebt. Wir wurden absolut stark geliebt, obwohl wir Fehler machen, obwohl wir immer wieder falsch sind, obwohl wir sündigen, wurden wir geliebt, von Gott geliebt. Und wenn wir ihn nachahmen sollen, dann gilt es auch für uns. Auch wir sind gefragt, Menschen zu lieben, obwohl sie uns nicht immer was Gutes tun, obwohl sie schlecht zu uns sind. Wir sollen in dieser Liebe leben, mit der uns Christus auch geliebt hat. Und noch was ist hier auch zu finden. Liebe. Und was hat Jesus getan? Er hat sich als Opfer dargebracht, steht hier. Er hat sich ja komplett aufgegeben. Er hat sich für uns töten lassen. Er hat für uns alles aufgegeben. Das ist das Gegenteil von Selbstverwirklichung. Das ist die Selbstaufopferung. Er hat diese Aufgabe gesehen und diese Liebe hat dazu geführt, dass er alles gegeben hat, was er hatte. Dass wir lesen, dass er nicht mal ein Dach über dem Kopf hatte, dass er immer unterwegs war und dass er alles dafür getan hat, dass Menschen errettet werden können. Das heißt also, als Nachahmer ist das auch eine gute Sache. Wir sollen voller Liebe sein, das sollen wir nachahmen. Und wir sollen uns auch aufopfern. Und auch andere sollen uns auch wichtiger sein als wir selbst uns. Und auch da habe ich mich gefragt, ist es tatsächlich so? Ist es mir wichtig zu dienen? Ist es mir wichtig, auch Opfer zu bringen? Auch ja, Gutes zu tun aus dieser Liebe heraus für andere Menschen und aus dieser Liebe auch Gott gegenüber? Für Gott, lesen wir hier, ist diese Aufopferung etwas ganz Wunderbares. Wir lesen hier, dass das für Gott ein lieblicher Geruch ist. Und das sind Zitate aus dem Alten Testament, aus dem dritten Buch Mose. Da lesen wir von mehreren dieser Opfer, die Gott damals eingeführt hat, wo ja, Tiere getötet wurden, wo die verbrannt wurden und wo da steht, das ist für Gott ein lieblicher Geruch gewesen. Das ist das, was auch Jesus gemacht hat. Ja? Jesus hat sich selber geopfert und das war für Gott etwas Gutes. Das hat ihm gefallen, dass er sich aufgeopfert hat für uns. Und wenn wir Nachahmer sein sollen, dann gilt ja auch, dass das, was er getan hat, auch wir tun sollen. Und ja, das ist ein sehr hoher Anspruch. Aber wir können und wir dürfen Errettung nicht als etwas Neutrales, was uns gar nicht richtig angeht, betrachten. Das ist nichts, gut, jetzt bin ich errettet, Haken dahinter, gut, auf sichere Seite, fertig. Nein, das hat Folgen. Und Gott möchte eben, dass du ein Nachfolger wirst, dass du ein Nachahmer wirst, dass du erst errettet wirst und dann so lebst, wie er es macht. Und das ist eine schwere Sache und ich habe das auch, ja, da muss man sich selbst hinterfragen, wenn man diesen Text liest und wenn man das sich dazu vorbereitet, da stellt man sich viele Fragen, ob man sich echt hier hinstellen kann und das sagen kann, weil man eben merkt, weil ich gemerkt habe, wie oft ich daran scheitere. Es ist unglaublich schwer, dass Jesus und Gott in einem erkennbar sind. Und zwar jeden Tag. Aber das ist das, was wir werden sollen. Und ich bitte darum, keine Schauspieler zu sein. Gott oder auch Jesus hat auf der Erde nichts schlimmer kritisiert als Heuchlerei. Das war für ihn immer das Schlimmste. Das Schlimmste waren die, die so getan haben, als ob, die nur gesehen werden wollten von anderen Menschen, die nur vor anderen gut dastehen wollten. Das soll nie der Anspruch sein. Das war auch von Jesus nie der Anspruch. Er möchte Nachfolger, die auch im Geheimen oder da, wo es keiner sieht, Nachahmer sind. Ich möchte weitergehen zu dem zweiten, Sünde meiden, die Verse 3 bis 4. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Das ist also etwas von diesem Rahmen, den Gott uns gibt in seinem Wort. Dinge, die es gut sind, wenn wir sie nicht tun. Und, was hier ganz wichtig ist, hier ist nicht mal nur die Rede davon, das nicht zu tun, wenn wir genau hinschauen. Dass wir das nicht tun sollen, das wird ja schon vorausgesetzt. Hier steht aber, das, was noch weitergeht, das soll nicht einmal bei euch erwähnt werden. Das ist also noch eine Stufe drüber hinaus. Ja? Gott gibt uns Regeln und Gott gibt uns Hilfe, weil er weiß, was nicht gut für uns ist. Und, was heißt, wir sehen das ja auch bei Jesus, wenn wir sagen, wir wollen ihn nachahmen, wir wollen so leben, wie er es getan hat, dann können wir uns ja auch anschauen, wovon er sich ferngehalten hat, was er nicht getan hat. Und das gehört auch dazu. Hier geht es aber, wie gesagt, auch darum, dass es nicht einmal erwähnt werden soll, dass es auch nicht geduldet werden soll, dass man sehr aufpassen soll, da nicht die Sensibilität davor zu verlieren. Es geht also schon um die Heiligung in der Gemeinde. Lesen wir ja, wie es Heiligen geziemt. Was heißt Heiligen? Das heißt ja absondern, also sich reinhalten, zu versuchen, nicht alles mitzumachen. Und da ist es wichtig, und das lesen wir jetzt hier für die Gemeinde, dass gewisse Dinge keinen Einzug halten sollen, auch nicht leicht, dass man das sehr, sehr vorsichtig behandeln sollte. Das heißt aber auch, wenn wir das nicht dulden sollen oder wenn es nicht unter uns genannt werden soll, da gilt für alles aber doch diese Klammer aus Vers 1 und Vers 2. Das alles, was wir da tun, muss in Liebe geschehen. Die Liebe steht ganz groß darüber und das ist auch das, was Jesus das ganz wichtig war. Er hatte Liebe zu den Menschen. Er hatte Liebe zu allen. Und diese Liebe hat ihn geprägt. Die härtesten Worte hat er wirklich immer zu Heuchlern gehabt, die so getan haben, als ob. Aber für alle, die irgendwo in etwas hineingeraten waren und die in Sünde gelebt haben, für die hatte er sehr viel Liebe. Und hier gibt es jetzt zwei Themenblöcke. Also in Vers 3 werden einmal drei Dinge genannt und in Vers 4. Und ich möchte die Vers 3 mal so sagen, das sind Dinge, die im Kopf oder in der Tat passieren. Es geht um Unzucht. Das griechische Wort dafür ist Porneia. Das kennen wir, das hören wir vielleicht auch öfter mal. Das ist was, worüber wir, glaube ich, relativ oft reden. Das geht auch in viele Dinge rein. Das ist im Kopf, das ist in der Tat. Das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, die nicht einmal unter uns genannt werden sollen in der Gemeinde. Und die natürlich auch der Einzelne, mit denen wir uns nicht beschäftigen sollen, weil sie schlecht für uns sind, weil sie uns schaden und weil sie nicht zur Heiligung passen, zu dem, was Gott von uns möchte, zu dem, was Jesus uns vorgelebt hat. Wir sollen uns davon fernhalten und es nicht einmal unter uns nennen. Es geht auch noch um Unreinheiten. Das ist auch, das habe ich auch nachgelesen, das kann physisch und auch psychisch sein. Einfach um Schmutz, mit dem wir uns beschäftigen. Und das ist auch was, es gibt viele Dinge, die vielleicht auch nicht, die nicht offensichtlich ganz schlecht sind, aber die uns auch vielleicht schaden oder die uns einfach mit, was, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die einfach nicht helfen, die auch, ja, nicht einfach nicht gut für uns sind. Das ist Dreck, mit dem wir uns beschäftigen. Dinge, wo man einfach sagen muss, das ist nicht gut, es hilft uns nicht. Und damit sollen wir uns nicht beschäftigen, mit allem, was unrein ist. Und dann gibt es noch ein Thema, das ist die Habsucht. Und Habsucht, da muss man jetzt aufpassen. Habsucht gilt nicht nur für Menschen, die 5 Millionen auf dem Konto haben wollen. Da geht es nicht nur um Geld. Da geht es nicht nur um reiche Menschen. Habsüchtig kann jeder sein. Habsüchtig kann jeder sein. Dieses Wort setzt sich einfach nur aus zwei Worten zusammen. Das heißt einfach nur mehr haben wollen. Immer nur mehr haben wollen. Und da muss ich mich auch fragen und auch euch fragen, wie geht's dir? Willst du mehr haben, hast du eine riesige Wunschliste im Kopf, was du alles unbedingt haben möchtest? Dann pass auf, das kann Habsucht sein. Ja? Oder bist du zufrieden mit dem, was du hast, was Gott dir gibt? Freust du dich an dem und bist du dankbar über das, was Gott dir gibt? Habsucht beginnt viel eher, als wir das oft denken. Und ich habe manchmal das Gefühl, Habsucht ist schon viel mehr anerkannt und wird viel weniger ernst genommen als viele andere Dinge, die wir in der Bibel lesen. Pornografie oder Unzucht, das kann man leicht sagen, da kann man den Finger drauf zeigen und sagen, hier, das ist es, ganz klar, das soll man nicht. Wenn vielleicht sogar wirklich jemand in eine sexuelle Sünde tritt, kann man leicht den Finger drauf zeigen. Aber Habsucht ist so eine ganz, ganz tiefe Wurzel drin, die man auch nicht gleich sieht vielleicht. Und da ist die Toleranz, habe ich manchmal den Eindruck, deutlich höher als bei anderen Themen. Habsucht geht sehr zeitig los und ich möchte euch dazu ermutigen, darüber mal nachzudenken, ob ihr das habt oder ob ihr davon Wurzeln habt. Seid ihr wirklich zufrieden mit dem, was ihr habt? Mit dem, was Gott euch gibt? Wovon die Bibel sagt, dass er mit seinen Kindern mit allem versorgt, was sie brauchen, mit allem. Oder willst du mehr haben? Immer mehr, immer mehr. Passt da drauf auf. Vers 7 sagt sogar, dass Habsucht ein Götzendienst ist. Ein Götzendienst, ja. Mehr haben zu wollen, kann ein Gott für uns werden. Kann etwas sein, dass wir etwas wollen, was wie ein Gott in unserem Leben wird. Das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir werden es nachher noch mal in Vers 7 oder Vers 6 lesen. Es steht sogar da, Vers 5, dass kein Habsüchtiger ein Erbteil hat im Reich Gottes. Habsucht ist keine Lappalie. Ich möchte weitergehen in den Vers 4. Was steht da? Vers 4, habe ich mal gesagt, das sind drei Dinge, die Zunge machen, das, was wir sprechen. Das ist das, was aus uns rauskommt. Auch nicht Schändlichkeit. Was ist Schändlichkeit? Ja, das ist etwas Hässliches, das ist etwas Obszönes, etwas Negatives. Ist damit gemeint. Albernes Geschwätz ist im Prinzip dummes Gerede, so kann man das übersetzen. Oder das sind einfach Dinge, die nicht zum Guten dienen. Das sind Dinge, die auch abgleiten ganz schnell, wo man auch einfach schlechte Sachen sagt, die vielleicht im ersten Moment, ja, wo man sagt, kann man sagen, muss man nicht, die aber einfach nicht auferbauen, sondern die albern sind. Aber ganz wichtig, auch wenn wir jetzt von dem dritten, von Witzeleien reden, es geht hier nicht um Humor im Allgemeinen. Es geht nicht um Humor. Lachen ist etwas Schönes, Lachen ist etwas, was Gott gemacht hat. Ja? Jeder weiß, dass Lachen wirklich glücklich machen kann. Aber über was lachen wir? Darum geht es hier. Wollen wir andere auslachen, andere schlecht machen? Lachen wir über vielleicht ja, obszöne, schlechte, negative Sachen? Und es geht darum, dass Witze ganz schnell in was abgleiten, was sich nicht mehr gehört, was unanständig ist. Und davor wird hier gewarnt. Ja, nicht hier rausgehen und sagen, Humor ist etwas Unbiblisches, das sollen wir nicht haben. Nein, Humor ist etwas Wunderbares, etwas ganz Tolles. Und das sollten wir uns auch beibehalten. Aber es geht darum, dass Humor, wie gesagt, ganz schnell abgleitet, dass es ganz schnell vulgär wird und dass die Witze auf ein Niveau kommen, was einfach nicht zu Gott passt und nicht zu unserem heiligen Gott passt. Ja, da kann man sich ja auch schon die Frage stellen, würde ich diesen Witz auch erzählen oder diesen, den Spruch auch machen, wenn Jesus jetzt am Tisch sitzen würde. Ja? Das vielleicht kann man das so sich überlegen. Das sind also alles jetzt Dinge, die werden hier genannt. Warum ausgerechnet die? Ich weiß es nicht. Warum ausgerechnet die genannt werden? Vielleicht waren das in Ephesus Themen, die da unter den Fingern, unter den Nägeln gebrannt haben oder was da ein Problem war. Aber Fakt ist, hier sind ganz klar Dinge genannt und das hat mich jetzt an das erinnert, was der Jens letzte Woche gesagt hat. Das ist so ein Rahmen. Es gibt einfach Dinge, da kann man auch nicht drum herum reden. Ja? Die nennt Gott als einen Rahmen von Dingen, die wir nicht tun sollen. Mit denen wir uns ja nicht mal beschäftigen sollen, die auch unter uns nicht genannt werden, die auch in einer Gemeinde nicht geduldet werden sollen. Die man nicht auf die leichte Schulter nehmen soll. Sondern unsere Zunge zum Beispiel, das steht ja da, in Vers 4 am Ende, die hat eine andere Aufgabe, da steht, sondern vielmehr Danksagung. Ja, also worüber reden wir? Das ist also die Frage. Was, was machen wir, wenn wir miteinander sprechen? Wenn der Gottesdienst vorbei ist, über was sprechen wir dann? Sind es dann vielleicht schlechte Dinge oder sind wir wirklich dankbar? Denn das ist ja das, was hier steht. Ich fand auch den Kontrast jetzt, es gibt ja ganz viele andere Dinge zwischen Witzen machen, schlechte Witze oder über Unreinheit oder über Habsucht zu reden. Und Dankbarkeit gibt es ja auch viele andere Dinge, viele belanglosere. Ja? Aber was wir machen sollen, ist dankbar sein. Wenn also wir den Mund aufmachen, sollte da eigentlich eine Dankbarkeit zum Vorschein kommen. Ja? Dann sollte man merken, da ist jemand, der ist dankbar für das, was er hat. Dem reicht das, was er hat. Der ist fröhlich über das, was Gott ihm gibt. Das bringt ja auch einen Glauben zum Ausdruck. Ja? Auch wenn wir von Jesus gehört haben, der war ja jetzt nicht anklagend gegenüber seinem Vater oder der war auch wirklich ein dankbarer und liebevoller Mensch. Und das ist das, was Gott von uns möchte. Und auch da habe ich mich wieder gefragt, wie ist es bei mir so? Bin ich denn wirklich dankbar? Wenn ich mit anderen spreche, auch in der Gemeinde, kommt da eine Dankbarkeit überhaupt zum Vorschein? Oder über was spreche ich eigentlich? Also was machen wir mit unserer Zunge? Wir sollen viel mehr danken. Das ist ja auch nicht die einzige Stelle, wo wir das finden, sondern das gibt es an mehreren Stellen in der Bibel, dass wir untereinander uns auch ja, mit Psalmen und Lobpreis, mit Dank beschäftigen sollen, wenn wir in der Gemeinde sind. Und das können wir ja versuchen. Vielleicht schaffen wir das, mehr dankbar zu sein und es auch zum Ausdruck zu bringen in unseren Gesprächen. Also, diese Dinge, die jetzt in den zwei Versen genannt wurden, die sollen nicht geduldet werden, die sollen auch im Umfeld nicht akzeptiert werden, sowohl im Persönlichen als auch in der Gemeinde. Und natürlich sollen wir die auch nicht tun. Und warum? Ja, weil wir Gottes Nachahmer sind, weil wir geliebte Kinder sind, weil wir versuchen sollen, wie er zu denken und wie er zu handeln. Und es ist einfach so, dass das dann nicht dazu passt. Das muss uns auch stören. Ja? Das muss etwas sein, wo wir uns nicht dran gewöhnen oder wo wir sagen, ja, ich kann es nicht schaffen, ich werde eh nicht sündlos sein, dann ist das halt so. Ne? Dann, damit muss ich leben, dass das halt so ist. Das kann sein, dass es so ist, aber es muss dich stören. Das muss schon das Ziel sein, daran zu arbeiten, Gott daran arbeiten zu lassen und es zu meiden. Nachahmer Gottes, die meiden, was ihm nicht gefällt und akzeptieren Sünde auch nicht bei sich und auch nicht bei Geschwistern. In Liebe müssen wir auch dazu in der Lage sein, uns darauf hinzuweisen und uns auch mal zu ermahnen und auch mal darauf hinzuweisen, wo was nicht gut ist. Ja? Und was der Nachfolger also eigentlich macht, statt dem Bösen, ist in Liebe dankbar zu sein. Kommen wir zum dritten Teil. Ich habe das mal genannt, Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Verse 5 bis 7. Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Der Text geht dann noch weiter und erklärt das auch an vielen Stellen, dass wir auch mal so waren, aber das nicht mehr so sein sollen. Ja? Und eigentlich muss man zur Erklärung jetzt alles lesen, aber es sprengt heute einfach den Rahmen. Der Text geht viel weiter mit diesem Thema. Warum ist es wichtig, Sünde nicht zu dulden? Warum ist es wichtig, darauf hinzuweisen? Warum ist es wichtig, dass wir das meiden? Und es geht eben darum, was Vers 5 sagt, denn dass kein Unzüchtiger, kein Unreiner, kein Habsüchtiger ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Und da müssen wir jetzt aufpassen. Das kann man jetzt falsch verstehen. Das könnte jetzt heißen, okay, wenn ich jetzt merke, ich habe vielleicht Wurzeln von Habsucht in mir, heißt das, zack, keine Errettung, kein Erbteil im Reich des Himmels. Und deswegen ist es wichtig, den ganzen Brief zu kennen, das ganze Kapitel zu kennen. Deswegen sage ich das auch immer wieder. Es geht nicht darum, dass jeder Nachfolger Gottes mit einzelnen Dingen zu kämpfen hat. Es geht nicht darum, dass weil ich jetzt mit was zu kämpfen habe oder weil ich irgendwo mal in eine Sünde falle, dass ich dann meine Rettung verliere, weil ja hier jetzt steht, einer, der Habsucht hat, hat keinen Anteil am Reich der Himmel. Es geht um dieses permanente da drinne Leben, um das, dass diese Sünde eben zu den Zorn Gottes mit sich bringt. Dass jemand, der permanent in Sünde lebt, dass der keinen Erbteil am Reich des Himmels haben kann. Warum? Eben weil jemand, der errettet ist, in dem passiert was. In dem ist ein neuer Mensch da, der ganz anders denkt. Und jetzt, das liegt eben nicht an uns, ob wir errettet werden oder nicht. Ich möchte dazu nochmal zwei Kapitel zurückspringen. Epheser 3 sagt es ganz klar. Epheser 3, Vers 8. Epheser 2, Vers 8, Kapitel 2. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ob du errettet bist, liegt nicht daran, ob du immer alles einhältst. Denn die Bibel sagt ganz klar, du kannst nicht alles immer sündlos leben. Das geht nicht. Errettet wird, wer vor Gott auf die Knie geht, wer erkennt, dass er das nicht selber schaffen kann und wer annimmt, dass Gott das für ihn tut. Aber, und worum geht es jetzt? Wir müssen aufpassen in der Gemeinde, nicht Sünde zu dulden, weil Sünde schlechte und schlimme Folgen hat. Und weil es dann passieren kann, dass Menschen glauben, errettet zu sein, weil sie eben vielleicht gewisse Dinge in ihrem Leben einfach mal geändert haben, weil sie angefangen haben, ich mache ja das nicht mehr oder das nicht mehr, so schlimm bin ich nicht. Und dann glauben, errettet zu sein und vielleicht in einer falschen Sicherheit, sich in einer falschen Sicherheit wiegen. Die Bibel sagt aber, wer sündig ist und wer immer in Sünde lebt, wer nicht Gottes Rettungswerk anerkennt, der hat den Zorn Gottes auf sich. Der hat keine Chance, der hat kein Erbteil. Der kann nicht errettet werden. Wir dürfen es also nicht durcheinander schmeißen. Errettung hat in dem Fall schon vorher stattgefunden und es geht jetzt darum, keinen in einer falschen Sicherheit zu wiegen. Und da scheint es in Ephesus Probleme gegeben zu haben. Hier steht ja, lasst euch nicht verführen mit leeren Worten. Es muss also in Ephesus Menschen gegeben haben, die genau damit andere verführt haben. Dass sie eben gesagt haben, dass vielen vielleicht Errettung zugesprochen haben, die gar keine Kinder Gottes waren, die gar nicht von Neuem geboren waren. Und da müssen wir jetzt nämlich genau aufpassen, dass wir keine sind, die so leere Worte verbreiten. Wer permanent in Sünde lebt, wen das auch gar nicht stört, wer das akzeptiert und damit auch gar kein Problem hat, da muss man sehr in Frage stellen, ob der Errettung erlebt hat, ob der überhaupt ein neuer Mensch ist. Der neue Mensch, der Gott nachahmt, den stört es. Der kommt damit nicht klar und der merkt auch, dass etwas nicht stimmt. Wie gesagt, keiner erreicht auf der Erde Sündlosigkeit. Wir wissen alle, die Gott nachfolgen, wissen, und ich weiß das genauso, dass wir immer wieder fallen, dass wir immer wieder Probleme haben, dass wir immer wieder einfach an uns selbst scheitern und an dem, was wir tun. Aber wir wissen auch, dass wir dann zu Gott gehen, dass wir um Vergebung bitten, dass wir wissen, dass wir errettet sind und dass wir wissen, dass er in unserem Leben arbeitet. Und trotzdem wissen wir ja auch, dass wir zwar nicht perfekt sind, dass wir nicht perfekt nachahmen, aber dass es mehr gibt, dass Gott an uns arbeitet und dass sich Dinge verändern. Und ich glaube, dass wir auch, wenn wir andere fragen, dass die uns sehr gut sagen können, wo Gott auch in unserem Leben schon gearbeitet hat, wo wir schon uns verändert haben und auch wo noch so Felder sind, wo Baustellen sind. Also, wir sollten Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn Sünde bringt immer den Zorn Gottes mit sich. Wer errettet ist, für den ist das weggenommen, für den hat Gott für diese Sünde bezahlt. Da gibt es keine Gefahr mehr und da gibt es auch keinen Rückfall und das verliert man auch nicht. Aber man muss an uns merken, dass wir anders sind. Wenn man gar nicht Jesus in uns sieht, dann müssen wir uns wirklich fragen, ob wir Errettung erfahren haben. Also, es ist wichtig, dass wir nicht alles mitmachen, dass wir nicht alles akzeptieren, dass wir nicht alles dulden, weil es nicht zu Gott passt. Weil er ein heiliger Gott ist, weil er sündlos war. Und ich hoffe, dass das rübergekommen ist, was ich euch damit sagen wollte. Wir dürfen es einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil Sünde schreckliche Konsequenzen hat. Für alle, die nicht errettet sind. Ganz schreckliche Konsequenzen. Und wenn man an uns nicht sieht, was sich geändert hat, dann weiß ich auch nicht. Man sagt ja immer, dass unser Leben mehr spricht als 1000 Worte, die wir sagen. Wir können ganz viel von Errettung, von Veränderung, von Gottes Nachfolge reden, aber unser Leben spricht lauter. Man muss es an den Nachfolgern Gottes sehen. Ich möchte also jetzt noch zum Ende zusammenfassen. Drei Dinge sind mir heute besonders wichtig. Gott möchte Nachfolger, Nachahmer, Imitatoren und keine Schauspieler. Gott möchte Menschen, die wirklich ihr ganzes Leben danach ausrichten, so zu denken, so zu handeln, so zu fühlen wie er. Da möchte ich dich fragen, ob das dir ein Anliegen ist. Ist es dir ein Anliegen, ihn wirklich so gut zu kennen, dass du ihn auch nachmachen kannst, seinen Willen so gut zu kennen und es dann auch nachzuahmen? Zweitens, ist es dir ein Anliegen, Sünde in deinem Leben zu erkennen? Ist es dir unangenehm, dass die da ist? Bist du daran zu arbeiten, mit Gottes Hilfe verändert zu werden, mehr zu seinem Nachahmer zu werden? Und ist es dir wichtig, dass Sünde nicht auf die leichte Schulter genommen wird? Und bist du auch in der Lage, liebevoll bei dir selbst und auch bei anderen darauf hinzuweisen? Ja, so, dass man einfach in der Gemeinde zusammen sich da auch ermahnen kann, dass man daran arbeiten kann, dass wir es schaffen, auch gemeinsam Gott ähnlicher zu werden und dann auch für andere sichtbar, ja, also Gott und Jesus einfach sichtbar zu machen in seinem eigenen Leben. Ich selbst habe daran noch einiges zu tun und ich hoffe, dass uns das allen gelingt, daran zu arbeiten. Amen.